What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Auch im Jahr 2024 ist es für junge Unternehmen nicht mehr so leicht wie noch beispielsweise 2021, größere Finanzierungen aufzustellen. Könnte Crowdinvesting für Startups im Wachstum die Antwort sein? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Daniel Horak, dem CEO der Crowdinvesting-Plattform Conda. Hallo Daniel, herzlich willkommen.
Hi, servus und danke für die Einladung.
Ja, gerne. Freut mich, dass du dabei bist. Zunächst einmal für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist Conda und worin genau investiert man bei Conda?
Also wir sind eine Crowdinvesting-Plattform bzw. eine alternative Investment-Plattform. Uns gibt es mittlerweile seit knapp 11 Jahren, damals gestartet vor allem im Bereich Finanzierung für Startups durch die breite Masse. Also wirklich bei uns kann jede und jeder ab 100 Euro investieren. Das sind quasi unsere Anfänge gewesen. Über die letzten Jahre hat sich der gesetzliche Rahmen doch wesentlich verändert und auch die Akzeptanz für das gesamte Thema. Und mittlerweile haben wir eigentlich die zwei Schwerpunkte Startups im Wachstum und der zweite Teil kleine und mittelständische Unternehmen, wo vor allem in den letzten Jahren gerade dieser Bereich kleine und mittelständische Unternehmen immer stärker wurde und immer stärker gewachsen ist, weil wir per se sehen, dass das, was du vorher gesagt hast, nicht nur für Startups gilt, dass die Finanzierung immer schwieriger wird, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Und das ist im Endeffekt Conda. Wir haben seit der Gründung über unsere eigene Plattform und über White-Label-Plattformen, die wir für Dritte betreiben, knapp 250 Millionen Euro mittlerweile finanziert.
Okay, sehr cool. Und wie kann man bei euch in bestimmte Vorhaben und Unternehmen investieren?
Also ganz einfach über unsere Investment-Plattformen. Wir haben eben für auf der einen Seite für Deutschland und Österreich mit Conda.at und Conda.de eigene Plattformen, wo es vor allem um Startups geht und eher regionalere Unternehmen. Und seit einem halben Jahr gibt es mit der Conda Capital eine Wertpapier-Investment-Plattform für Scale-Ups und kleine und mittelständische Unternehmen, wo es wirklich darum geht, mit Wertpapieren Investoren die Möglichkeit zu geben, digital in Unternehmen zu investieren. Die ist eben seit kurzem gestartet und ist auf jeden Fall der Wachstumspfad auch in die Zukunft, weil wir hier unter einer europäischen Regulierung agieren und das natürlich ganz neue Wege für uns auch eröffnet.
Okay, und in welchen Beträgen investieren eure Investorinnen und Investoren üblicherweise?
Also das Durchschnittsinvestment bewegt sich in etwa bei 2.000 Euro, wobei wir da schon Unterschiede sehen, je nach Art des Unternehmens und auch je nach Lebensphase von einem Unternehmen. Dort, wo eher ein hohes Risiko ist, sind die Durchschnittsbeträge eher kleiner, also sprich gerade bei Startups und Scale-Ups. Bei mittelständischen Unternehmen, die gegebenenfalls auch seit Jahren oder Jahrzehnten im Markt sind, sind die Durchschnittsinvestments wesentlich höher, da sprechen wir da von 8.000, 10.000, 12.000 Euro teilweise Durchschnittsinvestments sogar.
Alles klar, und wie sieht es da mit dem Return on Investment aus? Also wie viel bekomme ich jetzt zurück im Idealfall, wenn ich es bei euch investiert habe?
Ja, da muss man ganz stark unterscheiden. Also wenn es eher auf der KMU-Seite ist und eher bei etablierteren Unternehmen, dann sprechen wir irgendwie ab 6,5, 7%, kann raufgehen bis 10, 12%, kommt auch immer darauf an, welche Investmentform es ist. Ist es eine Anleihe, ist es eine nachrangige Anleihe, ist es ein Nachrangdarlehen oder dann gibt es auch Eigenkapitalbeteiligungen, da bin ich dann wirklich am Unternehmen beteiligt und wenn das Unternehmen dann verkauft wird, dann verdiene ich daran mit oder partizipiere an den Dividenden, also das ist im KMU-Bereich. Im Startup-Bereich ist das natürlich eine wesentlich höhere potenzielle Rendite, weil dort auch die Ausfallswahrscheinlichkeit dementsprechend höher ist und der Zinssatz und die potenzielle Rendite soll ja quasi die Ausfallswahrscheinlichkeit abdecken, also da sprechen wir im Startup-Bereich 18-20% aufwärts potenzielle Rendite pro Jahr. Aber wie gesagt, das ist sehr oft davon abhängig, wie erfolgreich das Unternehmen wächst. Kann das Unternehmen irgendwann verkauft werden? Weil diese Rendite spiegelt ja im Endeffekt vor allem eine fiktive Rendite anhand von einem etwaigen Verkaufspreis zukünftig wieder.
Okay, alles klar. Und wie sieht es die Lage im Bereich Crowdinvesting und jetzt auch bei Conda in diesem Jahr aus? Ich kann mich noch erinnern, in der Hochzeit der Startup-Finanzierungen, also so um 2021 herum, habt ihr auch immer so Rekordmeldungen gehabt. Aber in der Zwischenzeit gab es natürlich viele wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wie hat sich das auf euch ausgewirkt?
Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also wir sehen natürlich auf der Nachfrageseite, also sowohl im Startup-Scale-Up-Bereich als auch im KMU-Bereich, dass die Nachfrage noch stärker ist, weil natürlich andere Finanzierungsquellen ausgetrocknet sind oder zumindest kurzfristig wenig verfügbar sind. Das heißt, da ist die Nachfrage sicher steigend und gestiegen. Auf der Investorinnenseite sehen wir sehr wohl nach wie vor Investmentappetit, aber es verteilt sich natürlich stärker in Richtung bis zu einem gewissen Grad etabliertere Unternehmen. Das heißt, diese gefühlte Sicherheit, das ist ein etabliertes Unternehmen, die Ausfallswahrscheinlichkeit ist geringer etc. Das ist natürlich bei einem mittelständischen Unternehmen, das es seit 10, 15 Jahren gibt, geringer als wie beim Startup. Deshalb tun sich dann Startups manchmal schwerer. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt trotzdem erfolgreich Startups, die bei uns in den letzten Wochen und Monaten sich hier finanzieren konnten. Zum Beispiel MyRobin vom Hannes Jagerhofer oder die Solar Bakery, die aktuell noch bei uns läuft. Also das sind sehr wohl auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel jeweils über 1 Million Euro über die Crowd finanzieren konnten.
Das klingt ja so, als wäre, also das führt mich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich für wen sich Crowdinvesting eignet. Das war ja so meine Frage ganz am Anfang, ob das jetzt vielleicht für Startups die Antwort ist. Aber es klingt ja mehr so, als würden mehr KMU davon profitieren. Also was würdest du meinen, für wen eignet sich ein Crowdinvesting am besten? In welcher Lage?
Ja, genau. Also für sehr frühphasige Startups ist es im Normalfall nicht die geeignete Finanzierung, weil dort ist erstens der Aufwand, aber auch die Traction. Meistens gibt es da vielleicht nicht einmal noch einen Product Market Fit. Also die sind meistens so früh, dass wir einfach sehen, dass die tun sich in der Finanzierung über die breite Masse dann oftmals schwer. Gut ist es oftmals dort passend, wo zum Beispiel schon die erste oder zweite Finanzierungsrunde passiert ist, wo es schon einen Proof of Market gibt, wo man schon gezeigt hat, dass das, was ich hier quasi im Markt etablieren will, auch tatsächlich eine Marktnachfrage trifft etc. Also dort, wo man sagen kann, okay, da gibt es schon eine Basis, da kann die Finanzierung bei uns über die Plattform durchweg Sinn machen. Meistens ist das dann eine gemeinsame Finanzierung, oftmals mit Business Angels, manchmal auch mit Förderstellen, Banken etc. Und dann einen Teil decken wir dann ab. Das ist sicher ein Teil, also so Post-Seed-Phase, Series A, das kann dann oftmals bei uns Sinn machen, eben im Gesamtkontext einer Finanzierungsrunde. Das andere natürlich eben etabliertere Unternehmen, die Wachstumskapital suchen, die in neue Märkte gehen wollen oder eben auch bei Scale-Ups, die manchmal zum Beispiel auch schon eine eigene Community, einen eigenen Kundenstamm mitbringen. Wir haben letzten Jahr zum Beispiel in der Schweiz mit Nikin eine nachhaltige Modemarke finanziert. Die haben innerhalb von wenigen Tagen 5 Millionen Schweizer Franken finanzieren können. Also da sieht man auch, was da an Potenzial drinsteht, wenn ich schon einmal einen gewissen quasi Footprint als Scale-Up setzen konnte.
Okay. Und wenn man jetzt ein Startup im Wachstum ist, kann das dann eine Alternative zur klassischen Finanzierungsrunde sein? Was sind denn die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting?
Ja, also wie vorhin erwähnt, im Normalfall sehen wir es gar nicht als Alternative, sondern als Ergänzung. Also wir sind so wie meistens ein Business Angel allein eine Finanzierungsrunde nicht machen möchte, sondern sich meistens mit Investoren sucht oder man gemeinsam eben eine Runde strukturiert. So sehen wir das auch. Also wir sind ungern der einzige Finanzier in einer Finanzierungsrunde, deshalb sprechen wir eigentlich nie als wirkliche Alternative, sondern als Ergänzung, weil jede dieser Finanzierungsquellen Vor- und Nachteile hat. Also der Vorteil bei uns ist, dass ich eine große breite Masse erreichen kann, dass ich dementsprechend auch einen relevanten Marketing-Aspekt oft mal mitnehmen kann als Startup. Der weitere Vorteil ist, dass ich in dem Fall viele kleine Investoren habe, die eben über die Beteiligung jetzt keine direkte Mitsprache haben, aber sehr wohl involviert bleiben, die auch informiert bleiben und natürlich als quasi Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen agieren. Auf der anderen Seite habe ich dann einen Business Angel, der meistens Branchenerfahrung mit hat, der Expertise, der ein Netzwerk mit hat. Das heißt, die ergänzen sich im Normalfall sehr gut. Deshalb ist es so gut wie nie etwas Ausschließliches, sondern etwas sich Ergänzendes.
Eine Sache, die mir bei Crowdinvesting manchmal auffällt, ist, dass einige Kampagnen bis halt so dazu dienen, ein Unternehmen, das mehr oder minder am absteigenden Ast ist, noch zu retten. Ich glaube, so das Extrembeispiel war Sono Motors mit dem Solarauto Sion. Ich glaube, die haben 4 oder 5 verschiedene Crowdinvesting-Kampagnen gemacht, um dieses Solarauto irgendwie zu retten, was dann leider nicht geklappt hat. Also das Unternehmen gibt es heute noch, aber Der Sion, das Solarauto, wird vermutlich nicht wiederkommen. Ist das ein Risiko für Investorinnen und Investoren, dass sie, wenn sie da einsteigen, vielleicht ein bisschen auf ein sinkendes Schiff aufspringen?
Wenn das unsere Wahrnehmung wäre, dann würden wir das natürlich seit 11 Jahren nicht machen. Und auch wenn du dir bei uns die Ausfallsquoten anschaust, dann ist das tatsächlich basierend auf Zahlen einfach nicht die Realität. Das, was es ist, das sehen wir auch ganz stark, ist, dass wir oftmals nicht die klassischen VC-Startups bei uns auf der Plattform haben, sondern eher Unternehmen, neudeutsch sagt man die Zebras, also die, die vielleicht nicht ein Unicorn wären, aber irgendwann einmal einfach gut etablierte Unternehmen mit einem gut etablierten Geschäftsmodell und da gutes Geld verdienen. Also das ist auf jeden Fall das, was wir sehen, was viel öfter der Fall ist. Und mein Lieblingsbeispiel, weil es unser allererstes Unternehmen war, der Wohnwagon, das wir vor mittlerweile über 10 Jahren finanziert haben, ist jetzt einfach ein gut funktionierendes, unter Anführungszeichen mittelständisches Unternehmen, das ein paar Millionen Euro Umsatz macht im Jahr und zig Arbeitsplätze geschaffen hat. Also das ist auch nicht unser Anspruch per se jetzt, dass sich mit jedem VC zu konkurrenzieren, sondern sehr wohl einfach Unternehmen in der Finanzierung zu unterstützen, einen Teil der Finanzierung zu gewährleisten. Und wie gesagt, der zweite wesentliche Teil ist der, dass wir eben sehen, dass der wesentlich größere Teil eben der mittelständische Bereich ist. Und das ist auch das, wo wir natürlich für Investoren insofern eine wesentliche Attraktivität haben, weil die Unternehmen viel früher Renditen gewährleisten können, weil die im Normalfall darüber hinaus auch langfristig eine Entwicklung darstellen können, die auf einer Historie auch aufbaut. Das heißt, da sind viele Risiken, die ich sonst in einem jungen Unternehmer habe, im Normalfall nicht vorhanden. Deshalb ist das auf jeden Fall quasi der Bereich, wo wir mittelfristig den viel größeren Bedarf sehen und auch für uns als Conda den Wachstumsmarkt schlechthin sehen, weil per se in Kontinentaleuropa Eigenkapital und eigenkapitalnahe Finanzierung extrem schwach ausgeprägt ist und diese Lücke können wir füllen.
Okay, verstehe. Aber grundsätzlich das Konzept Crowdinvesting als eine Rettungsmaßnahme, glaubst du, kann das funktionieren oder ist das grundsätzlich eine schlechte Idee?
Ich glaube, man muss das immer im Kontext sehen. Also generell, was ich als zentralen Punkt sehe, und das ist das, das hat sich über die 11 Jahre in keinster Weise geändert, ist Transparenz und ehrliche Kommunikation. Also wir haben in der Corona-Zeit zum Beispiel auch eine Maßnahme, die hat Conda Hilft geheißen, aufgesetzt für Unternehmen, die wirklich in der Corona-Zeit extrem hart getroffen wurden und wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das einfach einmal testen, wie sieht das die breite Masse an Investoren, wo man denen ganz klar sagt, das Unternehmen steht mit dem Rücken zur Wand, das ist Hochrisiko, die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld verlierst, ist höher, als dass du es jemals zurückkriegst, aber sei dir dessen bewusst. Und da haben wir trotzdem in wenigen Wochen knappe 1 Million Euro für Unternehmen in Schwierigkeiten lukrieren können. Also ich glaube per se, dass das sehr wohl ein Weg sein kann für gewisse Unternehmen. Das, was ich halt immer als zentralen Punkt ist, Transparenz und Ehrlichkeit, weil das, was es sicher nicht sein soll, ist nach außen vorgegaukelt, alles ist toll und im Hintergrund bröselt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ein Startup-Investment ist immer Risiko, wurscht wie gut oder wie schlecht es gerade geht. Auch ein gut funktionierendes Startup bringt ein Risiko mit sich und das muss den Leuten auch bewusst sein. Und auch das ist was, seit der Gründung sind wir extrem stark darauf bedacht, dass wir das den Leuten mitteilen. Wenn du bei uns investierst, musst du jedes Mal bestätigen, dass dir das klar ist, dass du da dir klar bist, dass du da auch nur Geld investieren willst, kannst, dass du und sollst, dass du quasi verlieren kannst, etc. Also das ist ein wesentlicher Faktor, auf den wir eingehen und der uns noch wichtig ist. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass man den Leuten das zutrauen kann und muss, dass man selbstbestimmt investiert und dass diese Hängematte-Mentalität, dass man sagt, das regelt eh irgendwie jeder für mich selbst, einfach langfristig nicht der richtige Weg ist. Deshalb sehen wir sehr wohl in einen Teil unserer Aufgabe Transparenz und Ehrlichkeit und eben hier auch die Leute zu informieren und zu unterstützen, dass sie hier eine sinnvolle Entscheidung treffen können.
Alles klar. Und wenn wir jetzt schon gerade darüber reden, was für Tipps man Investorinnen und Investoren geben kann, was würdest du denn denjenigen raten, die da wo einsteigen wollen, die ein bisschen investieren wollen? Worauf sollten Investoren und Investoren bei Crowdinvesting vor allem achten?
Naja, generell einmal sich bewusst sein, dass das einfach ein Risikoinvestment ist. Das ist einmal das Erste. Das gehört einfach dazu. Und auch quasi der, die Logik des Zinssatzes für sich verstehen. Ein hoher Zinssatz ist im Endeffekt eine Abgeltung des Risikos. Das heißt, hohe Zinsen ohne Risiko ist es eine Mehr, die es so halt nicht gibt. Das heißt, ich muss mir einfach bewusst sein, wenn ich dort einen zwei-, dreimal so hohen Zinssatz bekomme wie vielleicht in anderen Veranlagungen, dann muss ich mir bewusst sein, dass das immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Das ist mal so ein grundsätzliches Grundverständnis. Das zweite ist, hat Warren Buffett schon gesagt, nur in Dinge investieren, die man versteht. Also auch das ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann. Die Leute finden ja bei uns auf der Plattform extrem viele Informationen zum jeweiligen Unternehmen. Das heißt, die kann man dann im Businessplan anschauen. Ich kann mir die Unternehmerinnen und Unternehmer anschauen. Ich kann mit denen in Kontakt treten. Ich kann Fragen stellen. Ich kann mir die Zahlen, Daten, Fakten ansehen. Also auch sich damit auseinandersetzen. Und wie gesagt, der dritte Teil, Portfoliologik, also nicht alles auf ein Pferd, nicht immer nur in ein Thema investieren, auch natürlich nicht in eine Anlageklasse, sondern eben breit streuen, von sehr konservativen Veranlagern bis zu risikoreichen Veranlagern. Das ist definitiv das, was wir immer empfehlen. Und in dem Gesamtinvestmentmix kann eben lokal in Startups und KMUs investieren ein Teil sein. Das sollte aber bei weitem nicht der große Teil sein und das sollte auch nicht alles sein, sondern es sollte in einem guten Mix sein.
Okay, und auf der Seite von denjenigen, die so eine Crowd-Investing-Kampagne aufziehen wollen, was würdest du denen am ehesten raten? Wie macht man denn eine erfolgreiche Crowd-Investing-Kampagne?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, egal aus welcher Finanzierungsquelle, dass einem klar ist, Kapital zu lukrieren, kostet immer Zeit und Ressourcen. Das ist, glaube ich, etwas, was oftmals unterschätzt wird. Also manchmal erinnere mich in den Gesprächen so wie an den Herrn aus Herzblatt, der gesagt hat, sein Gehalt kommt aus einem Bankomaten. Ähnlich fühle ich mich manchmal auch, dass wer glaubt, ja, das Geld kommt aus dem Internet und so quasi damit war es das dann. Also das kostet einfach Zeit und Ressourcen, das muss einem bewusst sein. Deshalb empfehlen wir immer, sich ausreichend Vorlaufzeit einzukalkulieren, sich einmal anzuschauen, was funktioniert bei uns auf der Plattform gut, was funktioniert schlecht, mit uns frühestmöglich in Kontakt zu treten, um genau dann auch diese Vorlaufzeit zu haben, weil auch wir müssen einfach aus rechtlicher Sicht gewisse Auswahl- und Prüfprozesse nutzen und einsetzen. Also das ist sicher einer der wichtigsten Punkte, ausreichend Vorlaufzeit, gute Vorbereitung. Und das Dritte ist natürlich, sich auch da schon Gedanken drüber zu machen, wie kann ich eine Reichweite erzielen, um schlussendlich eben auch Investoren und Investoren zu erreichen. Weil das eine ist immer, natürlich haben wir unsere Community, unsere Investoren und unsere Kanäle, aber schlussendlich geht es ja dann um ein Investment in dieses Unternehmen. Und die Leute glauben uns erst nach 11 Jahren, dass wir mit dem Geld nicht davonlaufen. Aber sie müssen das natürlich auch dem jeweiligen Unternehmen glauben. Sie müssen dem Unternehmen glauben, dass die von ihrem Geschäft etwas verstehen, dass sie fähig sind, das Unternehmen wachsen zu lassen. Und das muss man natürlich darstellen können und auch sinnvollerweise transportieren können. Das machen wir auch zum Beispiel durch Webinare, persönliche Veranstaltungen etc. Aber genau diese Methoden dann auch nutzen und für sich sinnvoll einsetzen.
Okay, und Conda ist ja schon ziemlich lange als Spezialist für Crowd-Investing-Kampagnen tätig. Ich glaube, wahrscheinlich der größte Player in Österreich auf diesem Gebiet. Was würdest du sagen, waren denn jetzt so die richtigen Meilensteinprojekte? Was waren die wichtigsten und spannendsten Kampagnen, die durchgeführt wurden?
Ja, das ist immer so, wie wenn meine Mutter fragt, welches Kind hast du am liebsten? Also diese Aussage ist natürlich schwer. Was für uns natürlich gewisse Meilensteine sind, einerseits eben, wie schon erwähnt, unser erstes Projekt vor 11 Jahren, der Wohnwagen, mit dem sind wir in den Markt gestartet, hat jeder gesagt, seid ihr wahnsinnig, die überlegen keine 3 Tage, weil die bauen Wohnwagen aus Holz, die viel Geld kosten, wir brauchten sowas. Theresa und ihr Team haben gezeigt, dass es da sehr wohl eine Marktnachfrage ist und das freut uns einfach, dass das Unternehmen gewachsen ist und nach wie vor am Markt agiert und hier erfolgreich ist. Das war sicher ein Meilenstein. Anderer Meilenstein war sicher damals dann 2, 3 Jahre später bei 2 Minuten 2 Millionen dort quasi live im Fernsehen Unternehmen zu finanzieren. Wieder ein unglaublicher Meilenstein. Dann in der Vergangenheit sicher auch ein Meilenstein. All I Need zum Beispiel, eines der ersten Unternehmen, das sich bei uns über zwei Runden Kapital geholt hat, dann einen Exit verzeichnen konnte und da wirklich tolle Renditen an unsere Investorinnen auszahlen konnte. Oder dass wir die Wiener Stadtrivalen Rapid und Austria beide finanzieren konnten. Also das sind sicher so Themen, die in Erinnerung bleiben. Wie gesagt, aber auch zum Beispiel in der Schweiz ein Unternehmen wie Neon, das innerhalb von wenigen Tagen 8 Millionen Schweizer Franken finanzieren konnte. oder jetzt auch die Zusammenarbeit mit der Falkensteiner Gruppe, wo wir für die Falkensteiner Gruppe eine White Label Plattform betreiben, die im Endeffekt in den letzten 12 Monaten über 20 Millionen Euro finanzieren konnten. Also das sind einfach wirklich Meilensteine, die für uns toll sind. Der jüngste und sicher zentralste Meilenstein ist der, diese neue europäische Lizenz erhalten zu haben. Das ist eine Lizenz, die quasi auch nochmal die regulatorischen Auflagen erhöht und damit aber auch quasi dem ganzen Thema Crowdfinanzierung eine ganz andere Wertigkeit gibt, eben auch mit dem Thema, dass wir dort Wertpapiere anbieten können. Und das europaweit, das ist natürlich für uns eine wahnsinnige Chance für die Zukunft. Das ist auch ehrlicherweise etwas, das dachten wir, dass es schon viel früher kommt. Jetzt hat es 11 Jahre gedauert seit der Gründung, aber das ist ein unglaublicher Meilenstein. Und das ist eigentlich für uns die Basis für die Zukunft, wirklich diese neue Lizenz und diese neue Plattform mit Conda Capital hier als Basis für das zukünftige Wachstum schlussendlich für uns im Unternehmen zu verankern.
Alles klar, sehr cool. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Welche Projekte und Kampagnen stehen in diesem Jahr an?
Also wir haben jetzt aus unterschiedlichsten Bereichen eben sowohl Startup-Finanzierungen und KMUs in Vorbereitung. Wir haben in Summe knapp 100 Millionen Euro an Finanzierungen schon unterschrieben, die wir jetzt vorbereiten. Schlussendlich ist genau das jetzt eine zeitliche Komponente an Unternehmen, die jetzt bald starten. Scale-Up zum Beispiel kennt man, CorpLife, die jetzt in wenigen Tagen bei uns online gehen. Wir haben 2, 3 Mittelstandsfinanzierungen, die auf der Conda Capital in wenigen Wochen online gehen. Also von dem her, da gibt es viele spannende Finanzierungen bzw. viele spannende Investments, die noch vom Sommer starten bzw. eben auch im Herbst sehr viele interessante Finanzierungen.
Und wie ist der Ausblick über das Jahr 2024 hinaus? Welche Zukunftspläne verfolgt Conda jetzt?
Also wir haben eigentlich 2 Bereiche, wo wir weiter wachsen wollen. Der eine Bereich ist eben die Conda Capital, wo wir eben den Schritt für Schritt eben in weiter europäische Märkte gehen wollen und eben immer stärker auch dieses Thema Mittelstandsfinanzierung forcieren wollen. Der zweite Teil ist unser White-Label-Geschäft, wo wir unsere Plattformtechnologie lizenzieren, wo wir jetzt eben für die Falkensteiner Gruppe, für die Salzburger AG, für diverse andere Green-Energy-Unternehmen Plattformen betreiben, in unterschiedlichen Bereichen, für Bürgerbeteiligungen, für Investments etc. Also das ist sicher ein wesentlicher zweiter Teil unseres zukünftigen Geschäftsmodells, das weiter auszubauen. Und in dem Bereich eben auch weiter zu wachsen, weil wir einfach sehen, dass die Nachfrage immer stärker wird und wir natürlich mit dieser Lizenz, die wir haben, da auch gewisse Angebote schnüren können, die es so am Markt noch nicht gibt, weil schlussendlich ist, auch da muss man sagen, der Markt war bis vor dieser neuen europäischen Lizenz extrem fragmentiert, hunderte Plattformen in Europa, jetzt gibt es hier eine sehr hohe regulatorische Auflage. Und da sehen wir natürlich einfach Chancen, hier den Markt auch aktiv mitzugestalten und mit voranzutreiben. Generell ist unsere Hypothese, sonst würde man das ja auch nicht seit 11 Jahren machen, dieses Thema ist gekommen, um zu bleiben. Und das sehen wir auch gerade in der Zusammenarbeit mit etablierten Partnern wie Banken und Co., dass auch dort die Akzeptanz immer mehr steigt. Also es ist mittlerweile im mittelständischen Bereich ständig so, dass wir und Banken hier finanzieren. Wir haben da ja in Österreich zum Beispiel auch mit der Erste Bank die Kooperation rund um Fundnow, wo genau die Idee ist, einen Finanzierungsmix aus klassischen Finanzierungen und neuartigen Finanzierungen wie von Conda hier eine abgestimmte Finanzierung anzubieten. Und da sehen wir einfach, dass die Akzeptanz immer mehr steigt in dem Bereich.
Okay, na gut, dann schauen wir mal, ob in Zukunft die Startup-Szene vielleicht auch noch mehr auf Crowdinvesting setzen wird als jetzt die KMU-Szene. Vielen Dank für diesen Einblick in Conda. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel.
Danke für die Einladung.
Ja, das war Daniel Horak von Conda. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!